Unser Abend steht mit unter dem Thema der neue Gottesdienst. Gott schafft Neues. Er schafft solchen neuen Dienst für sich, so wie wir es jetzt auch mitgehört und miterlebt haben. Dienst für Gott, wo wir ihn anbeten, auch mit der Musik durch unser Lied, dass wir ihn preisen. Wir hören jetzt auf Paulus im Römerbrief, was er davon sagt, wie dieser neue Gottesdienst in unser eigenes Leben ganz persönlich hineingeht. Römer 12, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, in Paris auf dem Gehweg, da fand man einen abgerissenen Bettler und er war tot. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch feststellen, tot durch Unterernährung. Als man dann der Adresse nachging, die man in seiner Tasche gefunden hatte und in sein Zimmer kam, das er in einem alten Haus bewohnte, da machte man eine überraschende Entdeckung. Dieser Mann hatte an allen möglichen und unmöglichen Stellen hohe Geldbeträge verborgen. Und als man das zusammenrechnete und alles zusammenzählte, kam man auf einen immens hohen Betrag. Dieser Mann hatte Geld. Der besaß alles, was ein Leben zum Leben macht äußerlich, und er hat es nicht benutzt. Wie viele Christen leben so? Wir haben, davon haben wir jetzt gesprochen an diesen Abenden, was Gott uns alles gibt. Wir sind reich gemacht in ihm. Wir haben diese neue Würde, diesen neuen Wert als die Seinen in dieser Welt zu leben. Wir sind geliebt von ihm. Wir sind gerecht gesprochen. Es kann uns nichts mehr geschehen, wenn wir uns bei Jesus bergen. Wir finden in ihm die Fülle jeden Tag. Wir dürfen in dem neuen Frieden, den er uns gibt, leben. Wir haben. Und wie wenig geben wir das aus? Wie wenig leben wir davon? Liebe Freunde, das Evangelium von Jesus Christus, das ist zuerst und vor allem Angebot. Das geht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger einher, sondern das ist dieser Zuruf und dieser Zuspruch, wer zu mir kommt, der findet das Leben in seiner ganzen Fülle. Wer sich von mir greifen lässt, und wer sich mir ausliefert, bei dem wird seine Person, bei dem wird sein Leben neu. Christen haben, dass wir das wieder einmal deutlich und klar aussprechen. Jesus sagt, kommet her zu mir alle, nehmet und kauft, nehmet vom Wasser des Lebens umsonst. Wir haben alles, was ein Leben zu einem gefüllten Leben macht, was ein Leben zu einem Leben macht, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Paulus fasst das zusammen in diesem 12. Kapitel in den beiden Überschriftsversen durch das Wort Barmherzigkeit Gottes. Das haben wir. Und das heißt ja nicht mehr und nicht weniger, als dass das tatsächlich gilt. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der wendet sich uns zu. Der lässt uns nicht, Barmherzigkeit heißt, ganz wörtlich übersetzt, in Bewegung auf jemand zu sein. Das tut Gott. Er lässt uns nicht laufen, er lässt uns nicht dahinten, er lässt uns nicht in unseren Wegen zugrunde gehen. Er wendet sich uns zu. Und er hat das ein für alle Mal, ich möchte sagen, unbezweifelbar bewiesen, indem, dass er selber in seinem Sohn Jesus Christus gekommen ist. Die Barmherzigkeit Gottes, das ist kein Gefühl. Dass er gesagt hätte, Mensch, wenn ich das anschaue, wie es den Leuten da geht auf dieser Erde, in was sie sich alles hineingeritten haben und wie sie untergehen, das dreht mir's Herz um, das tut mir so arg leid, aber machen kannst halt nichts. Doch Gott hat was gemacht. Er ist gekommen. Er hat mitten in unseren Untergang, in unser Vergehen hinein, hat er gerufen, komm her zu mir, ich lade dich ein, um es mit dem Satz aus dem Lied vorher zu sagen. Das ist das schönste Wort, der schönste Satz, der je auf dieser Erde gesagt wurde. Ich habe dich lieb. Und das sagt Gott. Und Gottes Liebe ist keine Sammelliebe. Ich liebe die ganze Menschheit. Sondern Gottes Liebe ist eine persönliche Liebe. Und darum spricht er uns zu, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Freunde, lasst uns einmal das fassen. Rein denkerisch einmal in unseren Kopf zunächst hineinnehmen, was da passiert. Dass Gott dir ganz persönlich in deiner Lebenssituation, dort wo du stehst, wo du heute Abend stehst, in dem, was dich bedrückt, in dem, was dich umklammert, was dich nicht loslässt, in diesen jahrelangen, eingespurten Linien, aus denen du heraus möchtest und nicht mehr herauskommst, aber auch in dem, was dich freut, in dem, was du an Sehnsucht in dir trägst, in dem, was diesen Tag heute für dich freudig gefüllt hat, dass Gott dort hineinspricht, du, ich kenne dich. Ja, noch mehr, ich interessiere mich höchstens für dich. Ja, dass er das zusammenfasst unter dieser Zusage, du, ich liebe dich. Das gilt dir. Da steht jeder einzelne von uns vor Gott selber. Unter dieser seiner Zusage. Es wäre ja komisch, wenn meine Frau sagt, du, ich liebe dich, und ich sage, ach, hör doch auf, was geht es mich an? Sie erwartet doch eine Antwort. Jetzt nehmen wir einmal diesen ganz persönlichen Satz, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Gott sagt zu dir, ich liebe dich. Ich möchte dich bei mir haben. Ich habe alles Interesse dran, dass du deine Hand in die meine legst. Ich will dich weiterführen. Und jetzt ist die Frage, was du antwortest, was du ihm sagst. Hüten wir uns davon, dass wir die Bibel zu einem Theoriebuch machen. Dass wir diese Abende, in denen wir versammelt sind, als Belehrungsabende ansehen. Wie man es auch machen könnte, was in einem Leben auch sein könnte. Es geht um diesen einen zentralen Punkt. Und dieser Punkt heißt, Gott fragt dich, ob du mit ihm gehen willst. Ob du all das, was in deinem Leben da liegt, nun ihm in die Hand legen willst. Das ist die Frage. Barmherzigkeit Gottes, das haben die Theologen zu einem hochkomplizierten Begriff gemacht. Der ist ganz einfach und schlicht. Barmherzigkeit Gottes, das heißt, ich stehe vor dir und lade dich ein, geh mit mir. So einfach ist es. Christen haben, sie haben diese Zusage Gottes, ich nehme dich in meine Gegenwart hinein. Ich mache dein Leben reich, ich fülle dieses dein Leben. Er stellt uns unbegrenzte Mittel zum Leben zur Verfügung. Christsein heißt reich sein. Die Jünger sagen, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und dieser Reichtum besteht zunächst einmal darin, dass ich mir nichts mehr zu verdienen brauche. Wer es hat, der braucht nicht mehr dazu. Das heißt, es hat in unserem Leben nun, wenn ich auf dieses Angebot Gottes in Jesus eingehe, hat eines aufgehört. Ich brauche nichts mehr zu verdienen. Gar nichts mehr. Freunde, wie krampfhaft, wie verkrampft wird christliche Nachfolge, wenn wir immer unter dem Gedanken stehen, ich muss mir etwas verdienen. Nein, Gott hat alles gegeben. Darf ich es einmal ganz zugespitzt sagen? Du bist nicht Christ, um in den Himmel zu kommen, um selig zu werden. Das hat dir Jesus gleich gegeben. Mit dem, dass du Ja sagst, ist dir der Himmel, ist dir die Seligkeit, ist dir die Ewigkeit gegeben. Du brauchst absolut nichts tun, um dir den Himmel zu verdienen. Der ist dir geschenkt. Sondern du bist Christ, du bist Jünger Jesu, um andere mitzunehmen, um sie einzuladen. Wir haben die Zusage, wir wissen, er hat uns alles gegeben. Weißt du, du kannst jetzt aufhören, deine Berechnungen mit Gott einzustellen. Du brauchst nicht mehr rechnen. Wir brauchen nichts zu verdienen. Das macht unsere Nachfolge oft so angestrengt. Da sagen wir es einmal so, sein beliebtes Wort, aber oft falsch gebraucht, aber hier gehört es hin, oft so gesetzlich. Wenn wir unsere Rechnungen vor Gott aufmachen, wir sagen, was haben wir nicht alles getan? Nun Herr, nun kannst oder musst du auch geben. Gott lässt nicht mit sich rechnen, sondern er schenkt. Umsonst! Das Leben in der Nachfolge Jesu wird ganz arg bedrückend. Das ist ein Christsein, da rennen wir davon, wenn wir anfangen, mit Gott unsere Rechnungen zu machen. Ja, sagt jeder, ich bin nicht gesetzlich. Was auch, ich soll mit Gott rechnen. Ich denke an diesen jungen Mann. Er hat viel Zeit und Kraft eingesetzt in der Jugendarbeit. Und Gott hat diese Arbeit gesegnet. Dann fühlt er sich unwohl und geht zum Arzt. Und der Arzt stellt eine schwere, eine todbringende Krankheit fest. Ist sofort die Frage. Die überfällt ihn. Warum bei mir? Herr, habe ich nicht alles an Zeit und Einsatz und Geld für dich geopfert? Kennen wir diese heimlichen Rechnungen, die wir mit Gott haben? Ich hatte eine Bibelwoche ziemlich weit weg und ein Kirchengemeinderat sagte, ich fahre mit Ihnen, dass Sie nicht immer so weit allein unterwegs sind, war auch im Winter. Dann fuhren wir spät abends zurück über die Alp und wir waren in ein angeregtes Gespräch vertieft und plötzlich blitzte es. Und er sagte, wie ist da ein Wintergewitter? Aber bevor ich antworten konnte, da stand die Polizei am Straßenrand. Rotlicht, Halt, Stopp, war kein Wintergewitter. Ist ja nun peinlich, da wird man das Auto gebeten und dann sagt der Beamte, Sie sind 84 Kilometer schnell gefahren, haben Sie nicht die Begrenzungstafeln gesehen, sage ich, auf freier Strecke. Ja, ist eine Stelle, wo viele Unfälle passieren. 60 wäre erlaubt gewesen. Aus Gründen der Toleranz sehen wir 3 Kilometer ab, bleiben sind wir noch 81. Können Sie nicht einmal verwarnen, ich muss Anzeige erstatten. Schon peinlich, wenn er dann fragt, und was ist Ihr Beruf? Schon komisch. Ja nun gut, wir fuhren weiter. Der ist uns schon belämmert. Und dann nach einiger Zeit sagt er zu mir, was ich im Herzen auch dachte. Er sagte, ich könnte es ja verstehen, wenn so etwas ist, wenn wir jetzt zur Gaude rumgefahren wären. Aber du kommst doch von einem Bibelabend. Warum hat uns denn Gott nicht aufmerksam gemacht? Also denken wir. Es wäre doch eigentlich seine Sache. Nach einer Weile sagte er, er hätte uns wenigstens 2 Kilometer langsamer fahren lassen können. Dann wäre es mit 40 Mark abgegangen. Ja, so fangen wir an zu rechnen. Das sitzt in uns ganz tief drin. Leute, es ist so ungeheuer schwer, ein Leben wirklich von der Gabe her zu leben. Wir wollen immer etwas verdienen. Wir wollen immer quitt sein, gell? Das geht so wie früher. Bei der Konfirmation, da sagt die Mutter so 4 Wochen vorher, jetzt nimm ein Heft. Und da wird draufgeschrieben, Konfirmation Heiko. Zunächst weiß ich nicht, was das soll, aber dann begreife ich's. Da kommt die Tante Marie, die bringt 10 Eier, ein halbes Pfund Butter, 2 Paar Socken und Taschentücher, wird alles aufgeschrieben. Das hat die Tante Marie gebracht. Und so füllt sich das Heft im Lauf der Zeit. Einige Seiten, was die Leute so bringen. So, und jetzt wird das Heft sorgfältig aufbewahrt. Und im nächsten Jahr, wenn die Namen der Konfirmanden erscheinen, dann wird verglichen. Aha, die Nachbars, die haben auch einen Konfirmanden. Was haben die damals gebracht? Aha. Und jetzt schickt mich die Mutter los und sagt, die haben damals ein halbes Pfund Butter, 10 Eier, 5 Marken, 2 Taschentücher gebracht, jetzt gehst, nimmst ein Pfund Butter, 15 Eier, es ist ja alles teurer geworden, 10 Mark und 4 Taschentücher. Jetzt sind wir wieder quitt. So. Mensch, wie lebst du als Christ? Willst du quitt sein mit Gott? Dass du jeden Tag probierst, vor ihm gut dazustehen. Was vorzuweisen? Wir brauchen nicht mehr quitt sein vor Gott. Wir brauchen nicht mehr rechnen. Du kannst das alles einstellen. Du darfst nehmen. Er hat alles gegeben. Wisst ihr, an was man Christen erkennt, die wirklich an Jesus hängen, die glühen für ihn? Die erkennt man am beständigen Danken. Das lernen Kinder nicht von selber. Das lernen sie nicht von selber. Es lernt kein Mensch von selber, dass er Danke sagt. Sondern das muss man ihnen schwer beibringen. Das bringt uns Gottes Geist auch bei. Der Weg hinein in die Fülle zu einem Leben aus der Gabe Gottes, der führt übers Danken. Ganz praktischer Vorschlag. Wenn du betest, dann form einmal alle deine Bitten, die du hast, in Danke um. Fang einmal an zu danken. Du sagst, ich habe so wenig zu danken, wenn du wüsstest, wie dreckig mir's geht, was die mit mir alles anstellen, dann dank auch dafür. Dann dank dafür, dass dich Gott auch auf diesen Wegen begleitet und nicht loslässt. Das kann man nicht automatisch. Danken darf man lernen. Das führt zu diesem Leben, wo ich nicht mehr rechne, sondern wo ich nehme und empfange. Christen haben, darum können Christen handeln. Paulus schreibt, ich ermahne euch. Aha, jetzt kommt noch der Pferdefuß. Von hinten rein. Jetzt kommt der aufgehobene Zeigefinger. Nein, nein. Das, was hier im Deutschen so drohend wirkt, heißt eigentlich ganz wörtlich, ich rufe euch ermunternd zu. Ich rufe euch ermunternd zu. Es steht das gleiche Wort, wie das, das im Neuen Testament oft für den Ermunterer Gottes, für den Tröster, für den Heiligen Geist verwendet wird. Das ist nicht der erhobene Zeigefinger, sondern das ist nichts anderes wie die Einladung. Nun nimm doch auch das, was ich dir gebe. Nun nimm's auch. Die Bibel ist dein Kontoauszug, von dem her du leben kannst. Und dort sind unbegrenzte Mittel drauf. Du kannst dein Rechnen einstellen. Da sind Mittel drauf. Du brauchst nur anfangen abzuheben. Ist doch nicht kompliziert. Man hat aus dem Evangelium eine wohltönende, aufgeblasene Dogmatik gemacht. Ist für manche auch wichtig, dass sie da mitdenken können. Aber es geht um die tägliche Praxis. Gilt das, was Jesus sagt? Gilt das? Sorget nicht, zum Beispiel. Was mühen wir uns ab? Was gehen alles für sorgende Gedanken durch unseren Kopf? Sorget nicht! Lass dich hineinfallen in die Geborgenheit Gottes. Dein himmlischer Vater weiß, wird es einmal deutlich geworden, wie blöd man da ist. Wir waren unterwegs, der Vater in den Urlaub, mein Freund und ich, und als junge Leute, da ist man ziemlich zügig unterwegs. Wir waren schon über 20 Stunden gefahren, wir wollten noch ein Stück weiter, aber wurden echt müde. Und zwar auch Abend, wir fuhren an einen spanischen Strand, und dann sagte ich zu ihm, komm, wir müssen ja nicht in einem Zug durchrasen. Jetzt stellen wir das Auto hin, wir haben die Luftmatratzen und die Schlafsäcke dabei, wir ruhen ein paar Stunden aus. Gut, Auto hingestellt, Luftmatratze aufgeblasen, wir haben uns an den Strand gelegt. Nun ist das für uns Flachländer, die wir das Meer nicht so kennen, schon ein bisschen komisch. Da liegt man und alles rauscht und komische Geräusche. Und ich habe richtig Angst gekriegt. Und ich sage zu ihm, du, wenn jetzt da einer kommt mit dem Messer und molcht uns ab, kein niemand weiß, wer wir sind. Der kann uns glatt verscharren und wir sind spurlos verschwunden. Da hat sie ihn auch gepackt und gesagt, das ist recht. Das ist eigentlich ganz gefährlich. Ja, sage ich, machen wir so. Ich lege mich so rum und schaue dort raus und du schaust dort raus. Und hinter uns, da sichert uns das Auto und vom Meer, das hören wir. Von allen vier Seiten abgesichert. Und nach einer Weile habe ich gedacht, das ist eigentlich blöd. Wir wollen doch ausrufen und ausruhen und schlafen. Und jetzt liegen wir da auf der Lauer, ob einer kommt. Dann habe ich zu ihm gesagt, also dann können wir auch weiterfahren, wenn wir so blöd sind und Angst haben. Und dann hat er geantwortet und hat gesagt, es ist wahr, komm, dann lass uns beten. Wir haben gesagt, hä, du siehst, wie das bei uns ist. Wir bitten dich jetzt einfach, bleib du bei uns, wir legen unser Leben in deine Hand. Leute, selbst wenn einer kommt mit dem Messer und murkst mich ab, dann bin ich beim Herrn. Was kann mir denn passieren? Und unter diesen Gedanken sind wir wohltuend eingeschlafen. Fangen wir es doch einmal an. Probieren wir es, ob das geht. Ob Gott sein Wort hält. Ob das gilt. Wir reden immer drüber. Handeln wir auch danach. Paulus schreibt ausdrücklich, dass ihr eure Leiber gebet. Solange der Glaube nur da oben drin bleibt, solange wir nur große Worte machen, solange stößt unser Christentum ab. Das will gelebt sein in den täglichen kleinen Schritten der Begegnungen mit Gott und den Menschen. Dort gehört der Glaube hin. Wir haben gestern Abend davon gesprochen, dass sich unsere Nachfolge darin erweist, dass wir schweigen können, den Mund halten, wo uns andere anpflaumen. Daran erkennt man den Christen. Jesus hat es doch nicht kompliziert gemacht, wenn es um die Frage geht, dass wir unsere Leiber geben, all das, was uns gehört. Er hat gesagt, wenn einer zwei Anzüge hat, dann soll er dem einen geben, der keinen hat. Und er hat gesagt, wenn jemand dich nötigt, eine Meile, dann geh mit ihm zwei. Es sind noch ganz einfache Schritte, die der Herr uns zeigt, wie Glaube gelebt wird. Da geht's bis hinein in unseren Geldbeutel, tatsächlich. Dass wir das ihm zur Verfügung stellen. Christen erkennt man am Umgang mit dem Geld. Der Herr sagt einmal selber, bringe den Zehnten und dann prüfet mich, ob ich nicht Segen herabschütte, die Fülle. Ob das nicht wirklich gilt, wo du bis in diesen Bereich sagst, Herr, so viel Geld habe ich. Ich liefere es dir aus, nun hilf mir auch, dass ich es wirklich für dich richtig einsetze. Gott wird segnen, es wird nicht weniger werden, sondern er wird dich durchbringen. Brüder und Schwestern, wir gehen heute weltweit an dieser Frage zugrunde, dass selbst wir als Christen nicht fähig und bereit sind, richtig zu teilen. Paulus sagt, dass ihr es gebet zum Opfer. Wir haben da Almosen. Wie machen wir denn unser Monatsbudget? Wie geht denn das? Da kommt die Summe, so und so viel verdienen wir. Aha, das geht weg als Haushaltsgeld. Ist ja vernünftig, muss ja sein. Man soll ja planen. Das wird zurückgelegt. Das brauchen wir für die Raten. Im nächsten Urlaub sollte man auch vorplanen. Und so wird das aufgeteilt und dann Wunder über Wunder und Freude über Freude, es bleibt doch auch noch was übrig. Gut, da tun wir was fürs Reich Gottes. Andersherum muss es sein, dass wir sagen, Herr, das habe ich und jetzt gebe ich das dir, nimm du das in deine Verfügung und wandle das in Segen. Und mit dem anderen will ich leben. Wo wir als christliche Gemeinde das nicht vorleben, wie das ganz konkret und praktisch täglich geht, bis hinein in den Umgang mit dem Geld, da wird's niemand lernen können. Denn das wirkliche Geben, das wirkliche Teilen, das habe ich kürzlich ganz neu entdeckt, das kommt hier im 12. Kapitel, die Steine Geistesgabe. Das können wir gar nicht aus uns. Paulus führt das an unter den Geistesgaben. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. Der Geist wirkt das in uns. Um diese Praxis geht es. Seht ihr, wir sind wieder beim Thema. Christen haben! Sie haben den Geist Gottes, dann hindere ihn nicht, dass er sich entfalten kann bei dir. Dass wir herauskommen aus diesem öden Leben, dass wir nicht mehr diesem Bettler gleichen, der riesige Beträge an den unmöglichsten Stellen versteckt und selber verhungert er dabei, geht zugrunde. Wenn eines geschehen darf an uns, dann ist es das, dass wir wirklich anfangen, dass der Geist Gottes uns treiben kann, dass er wirken kann an uns, dass er uns befähigen kann, dass er uns einsetzen kann. Christen haben, Christen handeln und dann wird sich das begeben, dass Christen ändern. Dass das geschieht, wo wir in dieser Welt solche kleine praktischen Schritte der Nachfolge tun. Leute, da verändert sich was. Das bleibt nicht gleich. Wo wir anfangen, wirklich wieder zum Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, mir stinkt's bis oben hin. Ich bin ein Christ. Aber das sieht man so wenig davon. Mich ödet selber an. Du sagst, du gäbst die Fülle, dann gib sie mir. Ich möchte jetzt wieder anfangen, ganz bereit für dich zu sein. Da wird Gott wirken durch dich. Da wird etwas geschehen. Ich denke jetzt an eines unserer Dörfer dort in Indien. Das war für lange Zeit verschlossen. Niemand von unseren Evangelisten durfte hinein. Und der Dorf, wie sagt man, Häuptling nicht, oder Dorfchef, es war ein harter Mann, ein ganz harter Mann. Und dann wurde er krank. Und unsere Ärztin, die vorbeikam, die hörte davon. Die Leute haben ihr gesagt, er ist krank geworden. Und sie ist hingegangen. Die hat nichts sonst gesagt, sondern hat ihm geholfen, ihn verpflegt, verarztet. Und das hat den Mann so getroffen, dass trotz seiner jahrelangen Feindschaft sie nicht an seinem Dorf vorbeigegangen ist, als sie hörte, er ist krank. Seitdem ist dieses Dorf völlig offen für uns. Da ändert sich etwas, wo wir die praktischen Schritte tun. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Das sind praktische Schritte. Dort, wo ihr miteinander im Streit steht und wo keiner nachgeben will, weil ihr beide hundertprozentig im Recht seid. Jetzt geht's um die praktischen Schritte, dass du anfängst zu gehen. Um das geht's. Der Glaube ist keine Theorie. Je theoretischer er wird, umso gefährlicher ist er. Sondern der Glaube führt hinein in die Änderung des Lebens. Brüder und Schwestern, es wäre äußerst gefährlich, ja, es wäre ganz arg schlimm, wenn diese Abende einen Effekt hätten, dass wir sagen würden, im Grund hat er ja schon recht, aber wenn wir es hören würden und es würde nicht zum Tun kommen, es wird nicht unser Leben tatsächlich bewegen. Lass doch das unsere Bitte sein, dass wir wirklich wieder Angezündete werden. Dass wir das alles, was uns Gott gibt, bis hin zu seiner ganz persönlichen Zuwendung, dass wir es auch leben. Und bitte nicht mit Vorsätzen, ich sage es noch einmal, nicht mit dem, dass wir sagen, ja, ich will, sondern fang an mit dem Beten. So wird die Kraft des Heiligen Geistes, die er gibt, dein Leben verwandeln. Er wird dich erwecken in der Geistesfrucht der Liebe. Er wird dich öffnen wieder. Und er wird in dir wirken, die Gabe, die du nötig hast, zu deinem Dienst. Amen.